free audio post-production by Alphonic.com.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Thema digitale Barrierefreiheit. Heute geht es um das Thema, worauf sollte ich achten, wenn ich eine Software, ein neues Tool zur digitalen Barrierefreiheit anschaffe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es tatsächlich so, ich kriege fast jeden Tag irgendwie eine Anfrage über die diversen Kanäle, ob ich dieses oder jenes Tool testen möchte. Häufig sind es neue Tools, die auf den Markt kommen. Und ich glaube, das ist gerade für Leute, die jetzt wenig Erfahrung mit digitaler Barrierefreiheit haben, eine große Herausforderung. Und das will ich auch erklären, warum und wo die Herausforderungen liegen. Das Thema Barrierefreiheit ist ja in den letzten Jahren quasi explodiert und ist immer noch dabei zu explodieren, sozusagen mit dem BFSG. Wir haben jetzt Mitte Mai, das heißt in knapp 6 Wochen endet die Frist. Und damit steigt sozusagen auch die Temperatur bei vielen Anbietern, vor allem bei vielen Verantwortlichen. Und die sind natürlich empfänglich dafür und im gleichen Maße steigt aber auch die Zahl der Tools, weil jetzt immer mehr Leute merken, okay, das ist ein Markt, der ziemlich groß ist und wo man auf jeden Fall Geld verdienen kann. Ihr wisst ja, dass ich generell kein Problem damit habe, dass man mit Barrierefreiheit Geld verdient, das tue ich ja auch. Das Problem ist die Frage, ob man eine vernünftige Lösung anbietet oder ob man nur Glasperlen anbietet. Bekanntermaßen sind Glasperlen jetzt für Manhattan oder so nicht wirklich die beste Auswahl, sondern man möchte ja was für sein Geld haben. Und meines Erachtens sind da einfach viele Glücksritter oder wie auch immer man das nennen möchte unterwegs auf dem Markt, die leider nicht die besten Absichten haben. Und insofern wäre ich immer vorsichtig dabei, eine neue Software anzuschaffen. Die großen Unternehmen, die sind ja in der Regel ganz gut abgesichert. Also es ist eigentlich fast unmöglich, irgendwie eine neue Software in einem großen Unternehmen anzuschaffen, weil die einfach so harte Richtlinien haben. Aber gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sind dafür relativ empfänglich. Und dadurch, dass das Thema digitale Barrierefreiheit für einige Unternehmen noch relativ neu ist, surprise, surprise, es gibt es auch, das Thema digitale Barrierefreiheit, so ungefähr, sind sie dafür relativ gut empfänglich und fallen da gerne auch auf irgendwelchen Quatsch rein. Gehen wir die 3 Themen durch, die ich hier für wichtig halte. Das erste Thema ist, dass man häufig Buzzwords statt konkreter Lösungen bekommt. Die Tools haben ja in der Regel die moderne Websites, also Webauftritte, wo die Tools dann angezeigt werden, die entsprechen ja dem neuesten Schick, was auch immer der gerade ist, keine Ahnung. Aber sie sind auf jeden Fall immer sehr modern gestaltet und immer sehr ansprechend. Und was man ja auch immer sieht, sind die ganzen Buzzwords, auf die wahrscheinlich dann die Kunden anspringen, also sowas wie künstliche Intelligenz darf natürlich nicht fehlen, komplette Automatisierung, Ein-Klick-Lösung, Inklusion, digitale Inklusion, Diversität, bla bla bla. Also diese ganzen Dinger, die wir schon alle nicht mehr hören können, weil wir sie einfach zu oft gehört haben. Und die aber gleichzeitig erstaunlich unkonkret sind. Also selbst künstliche Intelligenz kann ja alles Mögliche bedeuten oder Automatisierung. Und da wird nicht wirklich konkret beschrieben, wie eine Lösung funktioniert. Und da sollte man auf jeden Fall vorsichtig werden. Denn wenn da nicht konkret beschrieben wird oder die Verkäufer, mit denen hat man ja meist zu tun, wenn die nicht konkret erklären können, wie ihre Lösung funktioniert, was ihre Lösung eigentlich tut, und das können viele nicht, oder vielleicht können sie es auch und sie tun es nicht absichtlich, dann ist dieses Tool wahrscheinlich auch nichts wert. Natürlich würden wir alle hoffen, dass das Thema digitale Barrierefreiheit ganz einfach wäre, und in vielen Bereichen ist es das auch. Aber wenn man suggeriert, wir können eine PDF, ein PDF, was nicht barrierefrei ist, automatisiert komplett barrierefrei machen, dann ist das Quatsch. Das ist Wunschdenken für die Kunden und eine Märchenstunde für die Leute, die das Tool verkaufen. Das geht einfach nicht. Genauso wie man eine Website oder eine App oder irgendeine Software nicht automatisiert komplett barrierefrei machen kann und vor allem nicht einfach. Wenn das jemand heute verspricht, ich weiß nicht, was in 5 oder 10 Jahren wirklich sein wird, aber wenn das jemand heute verspricht, dann ist diese Person eine Lügnerin oder ein Lügner. Und ich würde es auch ganz klar so bezeichnen. Es ist einfach eine Form von Betrug. Ob das legal ist oder nicht, interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Also aus meiner Sicht ist es Betrug. Und natürlich müssen als Beispiel wieder die Overlay-Anbieter herhalten, weil sie halt immer das Musterbeispiel sind, wie so etwas gemacht wird. Wenn eine Lösung wirklich gute Dinge anbietet, also wirklich konkrete Lösungen anbietet, konkrete Dinge verbessert, dann werden die Anbieter auch diese Lösung konkret beschreiben. Also sie werden wahrscheinlich beschreiben, dass das Problem wird damit gelöst. Wirklich konkret, welches Problem damit gelöst wird, auch welche Technik dahinter steckt. Also weiß ich nicht, bei KI ist es ja häufig, dass generative KIs, also sowas wie ChatGPT, wird dann verwendet, um Bildbeschreibungen zu erzeugen. Dann werden Techniken verwendet, um Sprache zu verarbeiten. Es gibt ja spezielle KIs für Sprachbearbeitung, um zum Beispiel Texte in leichte Sprache zu übersetzen. Mir ist gerade ein Fachbegriff enthalten, deswegen stotter ich ein bisschen. Also man wird da so ein bisschen beschreiben, wie die Lösung funktioniert und dann wirklich auch vielleicht auch die Grenzen der Tools aufzeigen. Ich weiß, dass man das im Marketing nicht so gerne macht, aber das gehört aus meiner Sicht dazu. Es gibt ja sowas wie Some AI zum Beispiel, die immer sagen, ja, du musst trotzdem, da muss trotzdem mal jemand drüber gucken, der versteht, worum es geht oder die Regeln der leichten Sprache kennt zum Beispiel. Und so viel Ehrlichkeit sollte auch immer dabei sein. Wenn man den Leuten irgendwelchen Quatsch verkauft, wo man nicht genau sagt, das ist möglich, das ist nicht möglich, dann wird es problematisch. Auch wenn man das im Marketing selber, also auf der Webseite selber, vielleicht nicht so offen schreibt. Spätestens im Akquisegespräch, also wenn man mit den Leuten spricht, müssen sie solche Dinge beantworten können. Also das ist eine Frage, die ich auch immer stellen würde. Was kann das Tool, was kann das Tool nicht? Und wenn sie diese Frage nicht beantworten können, also vor allem die Grenzen der Tools, oder nicht beantworten wollen, das ist meistens der Fall, dann würde ich auflegen. Also dann würde ich sagen, kannst du wegschmeißen, das Tool. Der zweite Punkt ist der Grundsatz, je aggressiver die Akquise ist, desto schlechter ist das Tool. Also ein Tool, was wirklich leistungsfähig ist, was wirklich konkrete Probleme löst, das braucht keine aggressive Akquise. Wir wissen, dass Akquise zum Handwerk gehört, genauso wie Klappern zum Handwerk gehört. Das ist vollkommen okay. Das gehört einfach zum Geschäftsleben dazu. Auch ein gewisses Maß an Übertreibung gehört dazu, wenn man Tools einkauft, also quasi auf der Kundenseite sitzt, sollte man auch ganz ehrlich nicht zu naiv an solche Sachen rangehen. Ich wundere mich manchmal, wie blauäugig manche Leute sind. Aber unabhängig davon, natürlich darf ich keinen Betrug begehen, indem ich irgendwelche Dinge behaupte, die nicht korrekt sind. Aber wie gesagt, je aggressiver die Akquise ist, desto schlechter ist das Tool im Allgemeinen. Und dieser Grundsatz, den habe ich immer wieder festgestellt, das stimmt. Also gute Tools machen keine aggressive Werbung, schlechte Tools machen aggressive Werbung. Und was heißt das konkret? Also das heißt konkret, dass man vor allem kleinere Kunden antrifft, kontaktiert, also kleinere Betriebe oder mittelgroße Betriebe, weil die einfach nicht so viel technischen Background haben. Und auch keine große Akquiseabteilung oder nicht Akquiseabteilung, keine großen Einkauf. Also Leute, die sich wirklich damit auskennen, wie man in so Akquisegesprächen die richtigen Fragen stellt. Das heißt, da werden kleine, zum Beispiel in unserem Zusammenhang häufig Non-Profit-Organisationen, also weiß ich nicht, die lokale Caritas oder DRK oder was auch immer kontaktiert. Oder auch kleine Unternehmen, kleine Online-Shops und so weiter im Kontext des BFSG. Und dann labert man die zu, ganz aggressiv mit Buzzwords, die ich schon vorhin gesagt habe, also KI, bla bla bla, wird alles automatisiert und alles ganz einfach und alles super günstig. Und das ist das Zuckerbrot sozusagen und die Peitsche ist BFSG, ihr werdet alle verklagt, eure Website wird offline genommen, die Aktion Mensch wird euch nicht mehr fördern und diese ganzen Dinge, die da fallen. Also wirklich auch mit häufigen Anrufen, mit starkem Unterdruck setzen, mit Einschüchterung. Das sind alles Dinge, von denen wir wissen, dass sie passieren, also nicht uns oder nicht mir, weil ich ja kein Betrieb bin. Aber das sind Dinge, die passieren und die einfach auch zeigen, was da für eine Mentalität hinter den Leuten steckt, die solche Tools verkaufen. Also es geht hauptsächlich um das Verkaufen dieser Tools und nicht darum, dass man irgendwie digitale Barrierefreiheit verbessert. Da werden gezielt auch Leute angesprochen, die wirklich keine Ahnung von Barrierefreiheit haben und auch gar keinen technischen Hintergrund. Also meistens sind das ja dann, Leute aus der zweiten Führungsebene, die dann sich um das Thema irgendwie kümmern müssen. Also fragt man einfach, wer ist für Barrierefreiheit zuständig? Und wenn es keiner ist, dann quatscht man halt den Product Owner voll, die ja in der Regel nicht so wahnsinnig tief in der Technik stecken und auch gar keine Ahnung von Barrierefreiheit haben und dementsprechend auch dann empfänglich dafür sind. Also sie müssen das Thema umsetzen, haben aber keine Ahnung, wahrscheinlich auch relativ wenig Ressourcen, um einen Accessibility-Consultant zu engagieren und die sind dementsprechend dafür dann auch sehr empfänglich und lassen sich leider auch leicht verführen. Und das ist ein großes Problem, weil diese Tools, wie gesagt, einfach nicht halten können, was sie versprechen. Und hier sieht man auch diese Doppelzüngigkeit, vor allem bei den Overlay-Anbietern, was sie auf ihrer Webseite schreiben. Nämlich, dass sie irgendwie einen Beitrag leisten zur digitalen Barrierefreiheit, was ja auch schon falsch ist, aber immer noch interpretationsfähig. Und das, was sie im Akquisegespräch sagen, nämlich, dass sie die Website 100.000% barrierefrei machen oder irgendwas in der Richtung, oder es suggerieren, das ist ja eher der Fall, das sind einfach zwei unterschiedliche Paar Schuhe, was sie öffentlich schreiben und was sie in den Akquisegesprächen sagen. Und insofern ist das schon ein großes Problem. Also ihr solltet einfach mal erleben, wie sie sich verhalten, wenn sie merken, dass ein Experte oder eine Expertin für digitale Barrierefreiheit mit im Call ist. Dann wird das Verhalten ganz anders eingestellt. Und dann wird auch die Verkaufsstrategie ganz anders. Das ist ganz lustig, das zu beobachten, auch wenn der Rest dieser Overlay-Aktivitäten leider nicht so lustig ist. Und natürlich ist es auch schade, dass die dabei von unserer Lieblingsförderorganisation auch noch supported werden. Also ein Overlay-Anbieter hier in Deutschland, ich darf den Namen nicht sagen, weil ich nicht verklagt werden möchte, der gerne mal seine KritikerInnen einschüchtert mit rechtlichen Methoden, aber trotzdem von der Lotterie, deren Namen ich jetzt auch nicht sage, von der Soziallotterie gefördert wird, also der Einsatz des Tools. Da kann man sich seine eigenen Gedanken dazu machen. Das letzte Thema, was ich ansprechen würde, ist das Thema Kosten. Hier muss man sagen, auch eine böse Falle. Ich würde immer empfehlen, sich eine kostenlose Demo von dem Tool geben zu lassen. Wenn die keine Demo anbieten, dann ist das Tool auf jeden Fall Schrott. Da kann man es wirklich wegwerfen. Und wenn sie eine Demo anbieten, sollte man diese Demo-Möglichkeit auch nutzen, also sofern das Tool interessant ist. Wichtig ist, dass man sich nicht auf eine langfristige Kosten einlässt, weil das häufig in eine Abo-Falle führt. Abo-Falle hier im B2B-Bereich ist irgendwie schräg, aber sowas gibt es dann auch. Es ist dann so, dass das Tool dann im Laufe der Zeit einfach immer teurer wird, weil die dann sagen, Puh, du hast doch 10 Seiten hinzugefügt zu deiner Website. Damals hat es 100 Euro gekostet, das Tool. Und jetzt müssen wir leider 150 Euro nehmen oder 200 Euro. Und dann ist das Tool irgendwann so stark in die Website eingehangen oder in die Infrastruktur des Unternehmens, dass es nicht mehr ohne weiteres entfernt werden kann. Sowas haben wir durchaus erlebt. Und das ist natürlich auch hochproblematisch, wenn man so ein Tool einmal eingekauft hat, also 150 Euro wäre geschenkt. Das wäre wahrscheinlich eher der monatliche Betrag. Dass, wenn diese Tools zu stark in die Infrastruktur eingehangen wurden oder man sagt dann, okay, die NutzerInnen haben sich jetzt daran gewöhnt, dass dieses tolle Overlay da ist, die benutzen das zwar nicht, aber wenn das dann weg ist, dann werden sie das bestimmt vermissen, bla bla bla. Und dann behält man es halt und dann sagt man aber, okay, wir haben jetzt so viel Geld dafür bezahlt, dass wir kein Geld mehr für richtige Barrierefreiheit haben. Das ist einfach ja etwas, was häufig vorkommt. Das heißt wirklich immer gucken, dass die Kosten transparent bleiben, dass man das Tool nach einer bestimmten Zeit relativ einfach loswerden kann, wenn man es nicht mehr haben möchte oder wenn man auch sagt, wir haben als Besseres oder Günstigeres entdeckt. Das sollte man auf jeden Fall immer tun. Gerade in der heutigen Zeit, wo sich der Markt einfach sehr, sehr, sehr dynamisch entwickelt, sollte man sich niemals langfristig, also länger als ein Jahr, an so ein Tool binden. Es sei denn, man hat extreme Kostenvorteile oder ist davon überzeugt, dass dieser Anbieter tatsächlich gut ist und auch, weiß ich nicht, die nächsten 5 Jahre gute Leistungen vollbringen wird. Vielleicht hätte ich das am Anfang sagen sollen, natürlich sind nicht alle Tool-Anbieter, die jetzt auf den Markt kommen oder auf dem Markt sind, die sind nicht alle böse oder alle irgendwie schlechte Tools. Also die können durchaus, das sind durchaus Tools dabei, die was leisten können, egal ob sie neu oder lange auf dem Markt sind. Wie gesagt, es geht um diese Tools, die eher schräg drauf sind oder halt gar keinen Mehrwert bieten oder halt mit diesen Buzzwords operieren, die ich bereits erwähnt habe. Solche Tools sollte man wirklich vermeiden. Gut, dann will ich das abschließend nochmal zusammenfassen. Das Erste, was ich erwähnt habe, ist, dass man Buzzwords, wie gesagt, ignoriert komplett, also wirklich nicht darauf hört, was sie da schreiben, sondern sich wirklich konkret sagen lässt, was kann das Tool und auch wirklich konkret fragt, was kann das Tool nicht. Bei Akquisegesprächen ist es ja häufig üblich, dass die Leute überwältigt werden mit Blabla, Geschwätz und hübschen Folien und hübschen Videos. Das kann man alles ignorieren. Also wirklich immer das Blabla ignorieren, die Leute auch gegebenenfalls unterbrechen, wenn es zu lange dauert. Die VerkäuferInnen sind ja wirklich geschult darauf, die Leute zuzuschwallen mit Nonsensinformationen. Sollte vielleicht nicht so böse sein. Aber die sind, also man sollte immer fragen, was kann das Tool, was kann das Tool nicht, was kann das Tool, was kann das Tool nicht. Und so oft, bis man die Frage beantwortet. Und spätestens, wenn man zum dritten Mal fragen muss und keine konkrete Antwort bekommt, sollte man wirklich auflegen, weil das führt dann zu nichts. Zweiter Punkt, je aggressiver das Marketing, desto weniger taugt das Tool. Also wenn ihr bedrängt werdet von den Leuten, mit Mails bombardiert, mit Telefonanrufen, mit ich weiß nicht was, dass die Leute bei euch vorbeikommen im Unternehmen. Sowas passiert nicht, aber keine Ahnung, was da alles passieren kann. Oder sogar die Leute euch privat kontaktieren über LinkedIn und so weiter. Dann ignorieren oder gegebenenfalls auch rechtliche Schritte einleiten. Ich weiß nicht genau, wo die Grenze bei solchen Akquise-Geschichten ist, ob es da irgendwie eine moralische Grenze scheint es ja nicht zu geben, weil man eine rechtliche Grenze gibt, wo man sagt, okay, das ist jetzt die Grenze des Anstands überschritten und wir können jetzt rechtliche Mittel einleiten. Auf jeden Fall kann man sie einschüchtern, indem man einfach sagt, oder einfach Bescheid sagt, wir haben kein Interesse, bitte hören Sie auf, uns weiter zu belästigen und so weiter. Da kann man vielleicht auch mit der Datenschutz-Grundverordnung oder so kommen, dass man sagt, bitte nutzen Sie unsere Daten nicht weiter. So eine E-Mail-Adresse ist ja schon ein personenbezogenes Datum, wenn da ein Name drin steht oder eine Telefonnummer. Durchwahl sozusagen ist ja auch schon ein personenbezogenes Datum. Also sowas ist, glaube ich, legitim. Schüchtert auf jeden Fall die Leute so gut genug ein, dass sie wissen, okay, da ist kein Interesse vorhanden. Wenn ihr Überlegt ein Tool anzuschaffen, lasst euch immer eine kostenlose Demo geben. Also Demo nicht im Sinne von, da zeigt jemand in dem Video, wie das Tool funktioniert, sondern wirklich eine Software-Demo, die man selber ausprobieren kann mit den eigenen Dokumenten und den eigenen Inhalten. Wenn es das nicht gibt, dann taugt das Tool nichts. Also dann ist es Müll, dann ist das Unternehmen, das dieses Tool anbietet, ist dann einfach unprofessionell. Natürlich ist so eine Demo nicht unbegrenzt oder kann, weiß ich nicht, auf billige Seiten begrenzt sein oder die sagen dann, weiß ich nicht, 30 Tage oder so, keine Ahnung. Das ist okay, das ist legitim. Aber es muss halt eine Demo geben. Wenn es keine Demo gibt, dann taugt das Tool nichts. Und last but not least, das auch immer ein Tipp, bindet immer eine Expertin für digitale Barrierefreiheit ein, die neutral ist. Also die natürlich nicht von diesem Anbieter kommt, aber vielleicht auch, genau, also die sollte Ahnung von Barrierefreiheit haben, oder genug Ahnung haben, um das Tool auf Herz und Nieren prüfen zu können. Wenn Tools Organe hätten, dann wäre das sicherlich sinnvoll. Das ist einfach deshalb wichtig, weil man als Nicht-Expertin nicht beurteilen kann, naturgemäß, wie leistungsfähig so ein Tool ist. Und eventuell kennt diese Person das Tool bereits und kann vielleicht auch ohne Akquisegespräch und Demo und so weiter sagen, dieses Tool taugt nichts. Deswegen, dadurch spart man auf jeden Fall Geld und auch wenn das ein bisschen Investitionen erfordert, also man muss ja natürlich ein paar Euro dann für die Expertin ausgeben, aber im Endeffekt hat man wahrscheinlich sich viel Zeit und Ärger gespart. Wenn man von Anfang an eine Expertin dabei hat, die beurteilen kann, ist dieses Tool, kann dieses Tool leisten, was es verspricht. Wenn man das Tool in die Demo mit dem Tool geht, kann die Expertin dann gucken, ist das Tool, hält das Tool, was es verspricht, zu leisten oder kann es zumindest die Leistungsfähigkeit der Organisation, was digitale Barrierefreiheit angeht, verbessern oder kann es das nicht? Und das kann nur jemand, der sich gut genug mit digitaler Barrierefreiheit auskennt. Das muss man leider so nicht dann sagen. Und im Endeffekt ist es dann aber vielleicht billiger, diese Expertin dafür zu bezahlen, dass sie das Tool bewertet, als dann am Ende ein Tool zu haben, dass man viel Geld bezahlt, aber mit dem man im Endeffekt nichts anfangen kann oder es keine Verbesserung bringt. So, das war's für heute. Ich hoffe, dass euch die Folge weitergeholfen hat. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ihr den Podcast weiterempfiehlt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns bald.
Free Audio Post-Production by Alphonic.com